Und? Hast du die Karnevalstage gut verbracht? Hast du gut hinter dich gebracht?
Ich habe jeden Tag Karneval. Ich bin hier nur von Pappnasen umgeben.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 53 vom Wartungsfenster vom 14. Februar 2024.
Ja, 24.
Mit mir dabei, mein Funkemariechen.
Die Claudia.
Und ich bin hier gerade, wie heißt noch mal dieses Ding, was da immer verbrannt oder verbuddelt wird?
Der Nubbel? Der Nubbel.
Ja. Ja, ich oute mich jetzt gerade wieder als totaler Karnevals.
Als Wahl-Nicht-Kölner, ja. Wir wurden ja, letzte Woche wurden wir auch gefragt, was da eigentlich beim Reisdorf oben über der Tür hing. Das hast du gar nicht mitbekommen, ne?
Nee, und ich habe es echt einfach nicht gehört. Mhm. Nee, ich weiß das noch sehr gut. Ich weiß noch, erster Rosenmontag in Köln und damals hatten wir noch so eine große Planungstafel bei Martina im Büro und ich sage, Martina, warum ist denn da der Montag frei? Und sie so, das Rosenmontag, da ist Urlaub. Und ich so, aha, habt ihr hier frei in Köln?
Ja, frei ist ja die eine Sache, aber es ist Urlaub.
Genau, richtig. Aber ne, das ist ja so. In Köln ist ja quasi um Karneval, ne? Ist ja hier Feierabend, ne? Mhm. Ist ja hier zu. Also ein Kollege aus dem Vertrieb meinte mal so schön, eigentlich lohnt es sich in Köln gar nicht Vertrieb zu machen, weil, ne, hast du Weihnachten, ja, dann hast du Karneval, hast du Ostern, hast ja schon fast die Sommerferien, dann kommen die Herbstferien, dann ist Winter und dann ist schon wieder Weihnachten.
Ja.
Ne, also du hangelst dich ja quasi nur von Urlaub zu Urlaub. Aber ja, Karneval ist vorbei. Ne? Heute ist Aschermittwoch. Heute ist übrigens Valentinstag.
Ich weiß, als du das eben so aussprachst, dachte ich, oh. Genau. Wieder vergessen, wie unsere, jedes Jahr.
Unsere Valentinstagsfolge. ich kann dir jetzt keine Blumen anbieten, ich kann dir Cola-Kracher anbieten.
Ich nehme Cola-Kracher, alles fein.
Cola-Kracher, ne? Nein, die snacken wir jetzt aber hier nicht beim Gucken. Wobei, ich glaube, wir haben auch noch irgendwie, ich sehe hier noch Flaschen Wein, Rosé.
Ist also das Wein oder ist das Sekt?
Ich glaube, das ist Sekt.
Ist das Sekt? Okay.
Das ist der Gute für die dicken
sehr,
Aufträge.
Eine sehr hübsche Flasche, die hier rumsteht. Jetzt fragen sich natürlich die Leute, warum bei uns im Büro
Alkohol rumsteht. Du, hinter mir stehen 12 Flaschen Bier. Ja, danke, Carsten. Also, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir hier nicht irgendwie das Desinfektionsmittel trinken. Nein, wir können uns hier auch mit durchaus gutem...
Gibt schon so den einen oder anderen Tag, wo man denkt, ne?
War das eigentlich bei dir irgendwann mal, in irgendeinem Job mal ein Ding? Es gibt ja so dieses Feierabendbier. Also ich kann mich erinnern, damals, als ich noch bei der Tarox in Lünen war, da gab es oben einen Getränkeautomaten in der Kantine und um 16 Uhr oder ab 16 Uhr hat der Bier ausgespuckt. Da konntest du dir Pilz ziehen.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Auch jetzt nicht, auch wenn das hier so klingt gerade.
Nee, also, ne, es gibt ja so ich glaube beim Jahresabschluss, da machen wir das immer ganz traditionell, da gibt es dann am Ende vom Jahresabschluss, gibt es dann immer Bier für alle.
Irgendwie bin ich immer zu Urlaub verpflichtet beim Jahresabschluss, ich kann mir nicht helfen, ich bin seit Jahren nicht mehr dabei gewesen beim Jahresabschluss.
Was soll ich dir jetzt dazu sagen? was soll ich dir jetzt zu dem Thema sagen?
Bist du jetzt wieder auf meinen Resturlaub hinaus?
Moment, du bist doch so im Minustag ins neue Jahr gestartet.
Es war ein Versehen.
Wie oft habe ich dir letztes Jahr gesagt, wir könnten jetzt ja mal die alten Folgen durchhören vom letzten Jahr, wie oft wir eingestiegen sind. Aha, die Frau Urlauberin ist wieder da.
Sei und doch mal froh. Immerhin schiebe ich jetzt nicht mehr diese Welle an Resturlaubstagen vor mir her.
Die schiebe ich jetzt vor mir her. Ich bin mit 9 Tagen plus in dieses Jahr gestartet.
Was? Wie hast du denn das gemacht?
Ich weiß es nicht.
Ich dachte, du planst das immer so minutiös Anfang des Jahres.
Ja, muss ich ja. Als Familienvater bin ich ja auf gewisse...
Ja, aber wie kommt man denn da mit 9 Tagen plus raus aus dem
Das
Jahr?
Weiß ich nicht. Aber ich habe es
wahrscheinlich
nach...
Wahrscheinlich sind das die mir fehlen.
Ach, in der Zeile verrutscht.
In der Zeile verrutscht.
Ja, weil von K bis T dazwischen gibt es ja keinen hier. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber mal gucken. Also wenn ich dieses Jahr oder am Ende dieses Jahres dann wieder so viel Urlaub da stehen hatte, sollte, dann muss ich das mal nullen lassen.
Ach, das geht?
Wenn ich sage, jetzt löscht den Urlaub bei mir aus der Spalte, dann ist das so, ja.
Aha, aber mir wird 5 Jahre lang erzählt, du musst deinen Urlaub aufbrauchen.
Ja, aber eigentlich hatten wir doch immer das Gentleman's Agreement, dass einer von uns beiden dann immer da ist.
Ja, das ist ja auch allgemein so. Bis auf Rosenmontag jetzt.
Wir hatten ja während der Pandemie, war ja kein Rosenmontag in Köln und deswegen gab es dann bald bei uns diesen ominösen Zwangsurlaub. Oder was heißt nicht diesen ominösen, aber es war früher halt gelebte Praxis, dass man an Rosenmontag hat man einen halben Tag Urlaub abgezogen bekommen hier in Köln bei uns. Und dafür war dann der ganze Tag halt frei, unabhängig davon, dass für sich viele unserer Kollegen von Donnerstag bis Mittwoch Urlaub nehmen, um dem karnevalistischen Treiben zu frönen. Das
sind die Hardcore-Kollegen.
Wobei, also ich war deutlich über 30, bis ich irgendwann verstanden habe, dass Karneval ja am 11.11. anfängt und dann am, das ist jetzt Veilchen Mittwoch, endet. Aber dazwischen eigentlich durch.
Aschermittwoch,
Entschuldigung. Dazwischen aber durchgehend ja irgendwie immer Karnevalsveranstaltungen sind. Das ist mir so nie bewusst geworden.
Ja, mir ist das auch immer bewusst einfach durch das Viertel, in dem ich wohne, weil da die Rezag quasi jedes Wochenende irgendwie auf ihrem Gelände Karnevalsveranstaltungen hat. Das ist halt ständig da kostümierte Leute rumrennen.
Die Eifel lebt ja davon, dass die Leute dahin flüchten, um Karneval nicht zu erleben.
Du meinst, wie ich, ja?
Ich habe dich da jetzt nicht bei uns rumlaufen sehen.
Nee, ich war ja auch am anderen Ende von der Eifel.
Ach genau, du hast ein paar Lost Places in Koblenz für dich entdeckt.
Genau, ich habe Lost Places in Koblenz erkundet, unfreiwillig. Sehr, sehr, sehr ominös.
Ja, also wie gesagt, das kannst du immer noch auf YouTube stellen, Lost Place in Koblenz. Ne? Also.
Ja, wobei, das gibt's schon. Also zu diesem Lost Place gibt es tatsächlich schon Videos. Und ja, die Leute nennen es Lost Place. Das ist wahrscheinlich sehr abseitig jetzt, aber es dreht sich um die ehemaligen Therme in Lahnstein. Das waren halt mal Therme und ein Hotel direkt daneben, obendrauf quasi sozusagen. Und das Hotel ist auch noch da. Und die Therme, die sind seit 2005 zu. Und seitdem ist da nichts mehr. Da kümmert sich keiner drum um das Gebäude und deswegen verfällt das da so lustig vor sich hin.
In 20 Jahren kann da auch schon mal, ne?
Was ich halt deshalb skurril finde, weil das Hotel da einfach, da redet keiner drüber. Also es ist auch nicht so, dass man in der Rezeption sagt, ach übrigens, wundern Sie sich nicht über die Bauzäune da hinten oder wenn Sie mal da so durch diese Wandelhalle gehen mit den geschlossenen Geschäften, schauen Sie nicht durch die Fensterchen am Ende, weil da ist hässlich. Nö, nix. Da wird einfach, nein, sehr seltsam.
Man redet nicht drüber. Skurril. Sehr skurril.
Und auf den Marketingfotos von dem Hotel stehen da zufällig immer so Bäume davor.
Reingefotoshoppt.
Ich glaube, die sind reingefotoshoppt. Die sind nicht da. Also ich meine, es waren jetzt nicht so viel Blattwerk zu dieser Jahreszeit, aber ich glaube, die waren trotzdem reingefotoshoppt.
Ja, aber gut.
Wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Ja, nee, das ist ja Konzept dieses Podcasts, quasi abzuschweifen. Karneval, also meine Töchter machen hier so Karnevalstanz. Also auch ich musste dann, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, so eine Kinderkarnevalssitzung da mitmachen. Das macht man natürlich den Töchtern zu lieb. Ich kann da selber halt quasi gar nichts mit anfangen. Meine Frau war dann auch irgendwie am Samstagabend mit einer Freundin feiern im Dorfsaal. Ne? Ich habe dann Dead Ops gehabt. Habe da einfach keine Connection zu. Mir geht gar nicht mal darum, dass man sich da. Also, nein, mir erschließt sich dieses Konzept irgendwie. Irgendwie nicht. Aber wenn da andere Leute Spaß dran haben, umso besser, viel Spaß dabei. Alles gut.
Sei ihnen gegönnt.
Ja, genau. Hatte ich wenigstens, also ich meine, gestern war ja dann eh so ein gestern war so ein Montag, ne? Ich meine, wir waren jetzt auch nicht auf Zügen, weil meine Töchter sind, die sind langsam zu alt für eine Böhmungsfang und mein kurzer,
Gibt's das? Zu alt für Kamelle?
Wenn sie Full-Size-Snickers werfen würden, würde ich ja sagen, ist mir egal, da stelle ich mich da hin und fange die auf. Das Problem ist nur, wir haben das ja sehr häufig mitgemacht, als wir noch in Leverkusen gewohnt haben, ging ja dann der Schlegoscher Zug relativ nah bei uns vorbei. Das heißt, das war gegen Ende des Zuges, das heißt, da haben sie dann alles von den Wagen geschmissen, um die Wagen leer zu machen. Mhm. Was dann aber regelmäßig dazu führte, dass wir quasi mit Müllsäcken mit Süßigkeiten nach Hause kamen. Und das Problem ist, natürlich ist da auch mal ein Full-Size-Snickers dabei oder eine Tafel Schokolade. Alles gut, aber ist eine Menge Schrott bei, was dann wieder keiner isst. Also gehst du am Jahresende hin und schmeißt kubikmeterweise nicht gegessene Süßigkeiten weg.
Ja, aber es sind nicht nur Süßigkeiten, habe ich jetzt mit der Familie, wir haben ja auch kleine Kinder in der Familie und dann sind wir natürlich auch irgendwie am Zug gewesen, mhm, kurz, irgendwie Stündchen oder so. Und die haben ja alles Mögliche, werfen die ja da, ne?
Ja.
So Kopftücher und Putzschwämme und so Beutelchen mit Samen für Gartenkresse.
Ah, praktisch.
Ja, wahrscheinlich, aber schon so, du nimmst das dann, du hebst das auf und denkst, hä?
Ja, also wenn sie bei uns auf dem Dorf mal praktische Sachen werfen sollten, dann hätten sie irgendwas gegen Wühlmäuse werfen sollen, mit denen habe ich nämlich gerade wieder Beef im Garten. Ich bin jetzt auf technische Lösungen umgestiegen.
Sind sie angekommen?
Ja, sind angekommen. Ich habe sie im Garten verteilt. Es ist natürlich ein herrliches Geräusch, wenn du dann auf deiner Terrasse steht und dann macht es aus verschiedenen Ecken vom Garten immer so bzzz, bzzz.
Ach, das hört man. Das ist gar nicht.
Das ist sehr leise, aber man hört es, weil das, ne, Wühlmäuse mögen keinen Lärm und das sind so Dinge, die vibrieren dann halt und in der Hoffnung, dass diese Wühlmäuse sich verziehen.
Ich hatte gedacht, dass das auch außerhalb des für Menschen hörbaren Bereichs funktioniert.
Nee, Krach hilft gegen Wühlmäuse. Also auch ein Rasenmäherroboter hilft gegen Wühlmäuse, um sie zu vertreiben. Okay. Mal gucken. Ich habe noch 4 Wochen.
Ja gut, da wären deine Nachbarn, glaube ich, nicht so begeistert von.
Gut, die sind eh nur am Wochenende da. Also momentan ist das, also neben uns das Feld und auf der anderen Seite ist, ne, die sind nur am Wochenende da. Insofern kann mir das herzlich egal sein. Nein, so laut ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann da, also wenn man das hören könnte, wäre mir meine Frau schon aufs Dach gestiegen. Also die ist da ja sehr empfindlich. Aber gut. Auch schön, einer unserer Kunden hat ja hier so mit Land- und Baumaschinen, ne? Und nachdem ich lange drumherum getänzelt bin und rumgeschlichen bin, habe ich mir jetzt am Wochenende den Landwirtschaftssimulator 2023 geklickt, um dann festzustellen, dass unser Kunde zwar mit 2 Fahrzeugen vertreten ist, aber warum kann ich da keinen Trecker von denen fahren?
Du wolltest einen bestimmten Trecker von denen fahren.
Fahrtrecker halt.
Ja. Das kannst du den Kunden auch sagen.
Ja, muss ich machen hier, ne? Zander, warum kann ich da keinen Fasttrack fahren? Ich frage mich,
kannst du anrufen. Ich kann den Durchfall raus. Wir haben eine Telefonliste. Ich kann den Durchfall raus.
Ja, das müssen wir mal hier auf Ebene der Geschäftsführer mal diskutieren.
Ja, bin ich sehr dafür. Zeichnest du das auf? Darf ich mir das anhören? Darf ich dabei sein? Gibt's Popcorn?
Wahrscheinlich läuft der direkt los und hängt das in England ganz hoch auf. Ansonsten muss ich sagen, ist das, also so Ackerflügen ist schon,
ja,
das kann man schon Zeit mit verbringen. Okay. Ne? Das ist, ja, wie soll ich sagen?
Ja, mach doch, ist dir gegönnt.
Ich habe jetzt keine Zeit fürs Meeting, ich muss jetzt meinen Weizen ernten
gehen. Bist du nicht multitaskingfähig?
Nein, ganz, ganz schlecht. Aber es ist ja durchaus auch da, ne? Landwirtschaftssimulator. Ich verfolge das ja schon seit vielen Jahren und ich habe am Anfang immer ein bisschen diesen Hype darum belächelt und es gibt ja ganze Foren dazu, ne? In denen man sich verlieren kann. Also ich behaupte auch, ne, du kennst ja diese Verrückten mit ihren Flugsimulatoren oder Formel-1-Simulatoren. Ich behaupte, es gibt Leute, die haben eine Traktorkabine in ihrem Wohnzimmer stehen, um dann Acker zu pflügen oder so.
Okay. Also ich habe noch nie bewusst besonderes Equipment dafür wahrgenommen, aber also im Gegensatz zu zum Beispiel Flugsimulatoren, wo du ja so Steuerrad und sowas kaufen kannst für einen PC.
Ja, also aber ist auf jeden Fall. Ja. Ist schon ganz nett irgendwie.
Ich gönne dir sowas.
Wir kommen jetzt mal zu den Themen. 15 Minuten sind rum, ohne dass wir ein IT-nahes Thema hatten. Wobei, moderne Landwirtschaft ist ja durchaus, durchaus IT-lastig oder kann durchaus IT-lastig sein.
Ja, solange das eigentlich nicht auf Windows-Server läuft.
Warum? Ich habe gehört, da gibt es doch jetzt dann hier, ne? Windows-Server 2025.
Kommt ja, bald gibt's raus. Bald, ne? Gibt's ja. Bald. Wurde auch tatsächlich ja schon letztes Jahr auf der Ignite vorgestellt, das ist lange her.
Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, da hieß er noch VNext, ne?
Ja, der hieß auch bis vor kurzem noch VNext. Also ich glaube, 2025 ist erst irgendwie so letzte Woche rausgeploppt, der Name.
Aber müssen wir dann jetzt echt noch ein Jahr warten oder wird das wieder so ein Ding, was in Herbst 2024 kommt und dann korrekt. 2025 heißt?
Also er ist angekündigt, also ein Insider-Bild kriegst du jetzt schon, ne? Das heißt, angucken kann man das schon. Und der soll wahrscheinlich im Herbst verfügbar sein.
Ja, herrlich.
Ja, herrlich.
Das heißt, man sollte auch jetzt schon aufhören, 2019, ich meine, ne, also 2012 haben wir jetzt ja gerade bei den allermeisten Kunden hoffentlich abgelöst, ne? 2016er willst du jetzt, also solltest du jetzt schon nicht mehr neu deployen, aber spätestens wenn er 2025 raus ist, solltest du ja aufhören, eigentlich 2019er zu deployen, ne?
Wie war denn so dein Gefühl bei zwischen, wenn du mal denkst, zwischen 2016, 2019, 2022? Hattest du auch das Gefühl, das ist einfach immer das Gleiche, nur irgendwie in,
Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, wenn ich überlege, so von 2008 auf, nehmen wir mal 2008 R2 auf 2012 oder 2012 R2 oder überhaupt, ne? Server 2008, irgendwas 2012, ein Riesensprung. Also, Riesensprung. Natürlich von der GUI her, von den Features, bla, 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 ne? Ähnlich 2016 oder 2012 zu 2016 auch ein nennenswerter Sprung. Und von 2016 zu 2019, das war schon eher so, okay, da hat sich jetzt nicht so viel geändert und von 2019 auf 2022 noch weniger.
Ja, das meine ich doch. Wo da wollte halt, ich ja drauf hinaus.
Genau, wo du es halt zum Beispiel merkst, da das habe ich auch durch die Bank beobachtet, 2016er sind beim Patchen die Pest.
Die sind die Pest, ist fürchterlich.
Die brauchen ewig zum Installieren von Updates und hin und her. 2019er ist entspannt. 2022, ganz ehrlich, also da merkst du, das ist ordentlich abgehangen.
Ja, das fühlt
sich ordentlich abgehangen, das Zeug.
Von den dreien irgendwie, ich sag mal, es fühlt sich leaner an.
Genau, als, oh, als auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, du hast hier ne, keine Internet Explorer Altlasten.
ich glaube, es ist einfach alles besser geworden ab dem Zeitpunkt, als die Internet Explorer nicht mehr also, mitgenommen haben.
Also es ist ja mittlerweile echt, also ich empfinde das als ein echtes Problem. Wir haben ja zum Beispiel durchaus noch Wartungshost beim Kunden mit 2.16. Naja, klar, da kannst du dann Edge nochmal nachschieben oder so, aber so standardmäßig ist dann so dieses, okay, warum ist schon dieses Internet Explorer Icon da?
Ja, weg da.
Weil ganz ehrlich, ganz viele Dinge funktionieren ja mit dem IE auch einfach nicht mehr.
Richtig.
Und 2022, das ist momentan so der Windows Server, wo ich sage, jo, das ist rock solid, das kannst du deployen, ohne dass du da irgendwie groß Sorgen haben musst, dass irgendwas nicht geht. Der fühlt sich snappy an. Das Ding ist echt gut abgehangen.
Ja, ne, auf jeden Fall.
Ich gehe davon aus, dass 2025, weil es ja auch dann wie 2022 eher auf einem Windows 11 Kern basiert.
Ja, ist sogar von der Build-Number her.
Genau. Das wird wahrscheinlich ähnlich gut sein. Wobei, wir gucken ja immer so ein bisschen anders auf so einen Windows-Server. Ne? Ich meine, jetzt hat sich ja dann auch mit 2016, 19, also bei den Rollen und Features, da tut sich ja nicht mehr viel. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt mit 2025, das ist jetzt so das erste Bild seit langer Zeit, wo auch nennenswert Neuerungen drin auftauchen.
Ja, definitiv. Also auch Neuerungen, mit denen, glaube ich, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Also zum Beispiel bringen sie ja jetzt das, was wir in den Asia Editions von Windows Server hatten, nämlich das Hot Patching, bringen sie jetzt nach On-Prem. Und da ist so einhellig die Meinung, wir waren alle hundertprozentig sicher, dass das niemals nach einem On-Prem kommt.
Genau, weil eigentlich ist das ja eher so eine Sache, wo man gesagt hat, ja, das, wenn du das haben willst, ja, dann ja,
musst du halt nach Asia kommen. Genau. Asia
kommen, ne?
Genau. Ja, gut. Es ist jetzt auch so halb, du brauchst Asia dafür. Du kannst nicht ohne Asia, wenn du das Hotpatching haben willst, ja, brauchst du Asia Arc. Das heißt, du musst halt einen Asia Subscription haben. Du brauchst Asia Arc, du brauchst einen Asia Update Manager. Und ja, Asia Update Manager ist halt so ein Ding. Wenn du Asia VMs hast oder Asia HCI fährst, dann kostet dich das nichts. Möchtest du aber Arc-enabled On-Prem-Server da dran flanschen, dann kostet dich das irgendwie so maximal 5 Euro im Monat oder 5 Dollar im Monat pro Server. Ja, das heißt, es kostet dann halt Geld, wenn du das Hot-Patching haben willst. So, und jetzt ist natürlich, okay, was ist mit Hot-Patching gemeint? Ja, es liest sich erstmal super cool, ne? So, du kannst Updates installieren und musst danach die Kiste nicht neu starten. Und dann sagen alle so, yay!
Ja, super. Wobei, das finde ich total. Ich kann
endlich mal meine Sicherheitsupdates der letzten 3 Jahre nachinstallieren.
Das finde ich total spannend, weil warum ist Neustarten für die Leute so ein Drama? Also jetzt mal ernsthaft.
Ja, ich weiß das auch nicht. Ich
kann mich an Zeiten erinnern, da haben sie sich alle einen runtergeholt auf ihre 937 Tage Uptime, ja, von irgendwelchen Hobeln. Wenn ich heute eine Kiste sehe, die länger als 30 Tage gelaufen ist, denke ich mir so, okay, Alter, du hast nicht gepatcht.
Ja, aber ich glaube, hier geht es auch darum, dass du, je nachdem, was für eine Umgebung hast, was für eine Anwendung das ist, die da draufläuft, brauchst du halt eine Downtime, die sich möglicherweise aus Unternehmensgründen nicht sofort realisieren lässt. Wenn du aber eine Zero-Day-Lücke hast, dann möchtest du deine Sicherheitsupdates nicht morgen oder übermorgen installieren, sondern jetzt. So, und dafür ist es, glaube ich, gedacht und dafür finde ich es ehrlich gesagt auch sinnvoll.
Ja, aber ich halte das, also.
Wenn das so eine kritische Anwendung ist, kann man darüber streiten, warum sie denn nicht redundant ausgelegt ist. Auf jeden Fall.
Das wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt mein Argument gewesen, richtig. Weil wenn das so ein Drama ist, eine Kiste neu zu starten, dann muss ich mir halt andere Maßnahmen überlegen, wie Clustering oder sonst irgendwas. Ja, aber
du weißt es doch selber, wie viele, das kennen wir auch von Kunden teilweise, das ist eine gewisse Erwartungshaltung dann auch vom Unternehmen teilweise. Ne, weil bislang, wenn der Admin halt mal angefangen hat, sich für Windows-Updates für den Neustart sonntags hinzusetzen, damit das keiner mitbekommt und das keinen stört.
Da hast du dann die Anwender verzogen.
Ja, aber bei wie vielen ist das der Fall? Bei viel zu vielen ist das der Fall. Ja,
stimmt wohl. Das stimmt.
Ne? Und lieber so, ne, dann kannst du dann hier Hotpatching, kannst du Security-Updates sofort installieren und musst dann auch nicht 3 Tage warten. Und dann,
Security-Patches, was ist mit .NET-Security-Sachen?
Nee, .NET-Security-Sachen, ich glaube, die ganzen .NET-Produkt-Updates und sowas, die sind nicht im Hot-Patching-Scope drin. Das heißt, die kannst du nur regulär installieren. Also
normale, kumulative Updates auch.
Ja, genau.
Okay.
Und du musst halt, es gibt dann immer so Baseline-Patches, alle 3 Monate kommen die wohl. So genau habe ich es mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, aber alle 3 Monate gibt es Baseline-Patches, die du installieren musst, um halt weiterhin die, sag mal, die Hot-Patch-Updates zu bekommen. Mhm. Und da brauchst du auch einen Neustart. So, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja gut, jetzt hört sich Hotpatching ja ziemlich geil an, aber mit diesen ganzen Zusatzinformationen bin ich jetzt ein bisschen ernüchtert.
Ja, aber man kann sich ja auch denken, ne, was läuft meistens auf so einem Windows-Server? Irgendein Drittanbieterprodukt. Ja, das kann auch Lücken haben und das ist garantiert nicht irgendwie Hotpatch-fähig. Mhm. Also insofern, ja, es ist halt so ein mittleres Feature. Und mir persönlich wäre das keine $5 im Monat wert.
Nö.
Sind wir uns einig?
Ne? Ja, und dann war ja da auch ganz dick drin, Next Generation Active Directory and SMB.
Next Generation Active Directory in SMB. Meinst du, sie haben mal die Nicklichkeiten in der GUI repariert?
Nein.
Irgendwie glaube ich nicht. Ne? Ich glaube auch, wenn ihr mal so an Dinge denkt wie das Active Directory Verwaltungscenter, was ich für maximal 3 Sachen überhaupt jemals benutzt habe in meinem Leben, nämlich Fine-Grained Password Policies, ja. Aktivierung des AD-Papierkorbs, exakt. Weil, ne, mhm. So. Und das dritte, ich habe auch schon mal was mit Claims gebaut, aber am Ende passte das nicht so auf mein Szenario und habe es deshalb wieder zurückgebaut.
Genau. Aber genau für diese 2 Sachen, nämlich die ersten Mal, die du genannt hast, benutze ich das und für alles andere nicht.
Ja, Claims haben mich ja immer so ein bisschen enttäuscht, weil du da irgendwie an Stellen, wo du gerne eine Gruppe benutzen möchtest, User benutzen musst und das fand ich.
Ja, Claims ist aber auch was, das ist auch wieder gut gedacht, aber das ist dann wieder mit so vielen Möglichkeiten belegt, dass du das
genau.
Tatsächlich nicht vernünftig benutzen kannst. Mhm. Aber tatsächlich bekommen wir einen neuen Functional Level für Forest und Yay. Domain.
Endlich. Wir waren in 2019 enttäuscht, wir waren in 2022 enttäuscht. Oh, immer noch kein neuer FFL.
Ja, wobei auch da wieder räumen sie ja nicht mit so richtig altem Scheiß in Active Directory auf, sondern, naja, sie haben also, glaube ich, so ein paar Internas mal aufgeräumt, so ein paar Reglementierungen für so die ganz, 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 ganz großen Umgebungen mal aufgeräumt, ja.
Ja, ich habe jetzt auch keine Details darüber gefunden, was dieses Functional Level dann beinhaltet.
Ich hatte irgendwo mal was gelesen, aber da ging es dann auch darum, so mit Replikationszeiten und Anzahl von Objekten und hin und her. Also ich befürchte, das ist nichts, was jetzt irgendwie die allermeisten unserer Kunden tangiert.
Mhm. Was auch die allermeisten unserer Kunden nicht tangieren wird, ist, dass sie jetzt NUMA-Support haben und mehr als 64 Kerne unterstützen. Auf Domain-Controllern.
Ja.
Nein.
So, die Frage ist dann auch wieder, an welcher Stelle?
Also es geht konkret um Active Directory hier an der Stelle. Ja. Ne? Also ich rede nicht allgemein von Windows Server 2025, sondern von Active Directory ist jetzt plötzlich Multicore-fähig. Und ich denke mir so.
Ja, aber das kann ja dann wirklich nur Umgebungen betreffen, wo du mit exorbitant großen AD-Datenbanken rumhantierst. Ja. Also, dass sowas wie NUMA dann da überhaupt ein Thema ist. Ne?
ich habe gelacht. Ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Ich kann mir nicht vorstellen. Wo?
Also, kannst du das vorstellen? Das einzige Produkt, was mir jetzt spontan einfällt, was mit NUMA umgehen kann, das ist
SQL-Server?
SQL Server. Ich glaube, Exchange juckt das bedingt. Ist der Exchange NUMA aware? Glaube nicht, weil er ist auch nicht Memory Hot Plug fähig. Er juckt sich da, also interessiert ihn.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Aber ja, schön, dass wir jetzt irgendwelche Intel Platinum oder AMD irgendwas mit 22 Kernen nutzen können. Schön.
Großartig. Ja, aber sie haben doch viel an Security geschraubt, ne?
Nein. Also,
ja, doch.
Wurde ja mal Zeit.
Das wurde echt mal Zeit. Also einmal dadurch, dass sie halt bestimmte Defaults jetzt mal auf die sichere Variante gesetzt haben, wie zum Beispiel LDAP. Du weißt, du musst es ja eigentlich bisher immer konfigurieren, dass du gerne Verschlüsselung erzwingen möchtest.
Ja.
Ja, dass sie halt standardmäßig aktiv ist. Das ist jetzt dann Standard.
Immerhin.
No?
Nach 25
genau.
Jahren.
Plus LDAP. Es unterstützt jetzt auch TLS 1.3.
Ach nein.
Ja, großartig, ne? Und du kannst Auditing für Channel Binding machen. Das ging bislang auch nicht.
Ja, gut.
Ja, du kannst halt diese hässlichen LDAP-Schnittstellen-Events, konntest du diese Debug-Events, konntest du raushauen.
Sagen,
aber also konntest du damit irgendwas anfangen?
Nein. Außer, dass sie mir mein Event-Log quasi voll gemüllt haben. Nein.
Also das sind jetzt wirklich Channel-Binding-Events, die dir sehr, sehr konkret da Aussage geben.
Ich meine, wenn sie jetzt TLS 1.3 unterstützen, was ist denn hier im Bereich Kerberos, wo wir ja immer noch mit RC4 rumhantieren?
Ne, RC4 gehört jetzt dann ab 2025 zu den Do Not Use. Also da kriegst du wirklich, wenn du es aktivieren willst, eine Warnung.
Ja, Moment, wenn du es aktivieren willst. Das heißt aber auch, in Forests, wo du einen neuen Server 2025 DC reinbringst, wird der gar nichts machen. Erst bei neuen Forests, also grüne Wiese 2025.
Warum? Oh.
Ja, also wenn du das Domain Function Level hochziehst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie das dann.
Ja, wobei RC4 konntest du ja bisher auch schon ausmerzen, ne? Im Allgemeinen. Also es gibt immer Dinge, die man wissen muss. Es gibt auch Dinge, in die man reinläuft, wo RC4 verwendet wird. Also zum Beispiel, wenn du ein Forest hast mit mehreren Domänen und der Trust dazwischen, selbst innerhalb eines Forests, solange du da nicht sagst, der kann AES, wird er nicht AES machen. Mhm. Ansonsten glaube ich, kann man RC4 einigermaßen gut deaktivieren, weil wenn du schon Kerberos hast und deine Umgebung einigermaßen aktuell ist und du nicht irgendwelche 2003er da noch drin hast, sehe ich. Also die können keine IS, ne? 2003, das ist nur so gesagt. Die können aber RC4 dann noch.
Und jetzt SHA 256 und 384 fürs
Hashing.
Genau,
die sind neu. Ne? Wir haben ja IS bisher, IS 128.
Ja, Blockswifer, genau.
Genau,
und SHA ist fürs Hashing.
Genau. Und 384, ne?
Ja gut, okay, das, ja.
Ja, klar. Und wenn du es brauchst, dann kannst du RC4 auch immer noch aktivieren. Also es ist dir nicht verboten, RC4 zu aktivieren.
Ist dir irgendeine Richtlinie bekannt, hier Stick oder sonst irgendwas, die sagen, muss RC4 ausknipsen?
Du stellst ja Fragen.
Ja, ich weiß, dafür bin ich hier.
Bestimmt steht das in der Richtlinie. Ja, ich meine, dem Protected Users ist RC4 verboten.
Mit welcher Windows-Version sind die Protected User reingekommen? 2.12?
12R2.
12R2, ne? Mhm. Ja, guck mal, da wussten sie schon, RC4 ist kacke.
Ja. Ja. Da haben sie auch nicht gerade erst angefangen mit Kerberos in 2.12R2. Ja.
Was haben wir hier noch? Verbesserte Sicherheit für vertrauliche Attribute.
Als ich das gelesen habe, dachte ich, haben sie jetzt endlich mal die Pre-Windows 2000 Kompatibilitätsgruppe abgeschafft?
Nein.
Nein, nein, nein. Bezieht sich einfach, also erläuternd, ja. Diese Gruppe darf einige Attribute lesen in allen möglichen an die Objekten, die halt sensibel sind. Ne? So passwordless change, password not required, so ein Flag, den man da haben kann. Und das ist halt einfach nicht.
Das ist natürlich auch klug, solche Sachen zu verschlüsseln, weil sonst könnte man ja als Humpty Dumpty einfach, ne, LDAP bind und einmal nachsuchen.
Genau,
ne?
Genau. Ja, ich will es mal so sagen, also das findet man erschreckend schnell raus heutzutage, ja. Noch. Aber zukünftig ist das tatsächlich nur noch verschlüsselt möglich. Also da kommst du gar nicht mehr dran ohne LDAP-S und ja.
Na, immerhin. Es gibt verbesserte Sicherheit bei Passwortänderungen.
Ja, genau. Du hast, wenn du dein Passwort änderst, da gibt es verschiedene Methoden. Ganz ehrlich, im Detail bin ich da auch nicht drin. Es wird jetzt nur noch eine einzige unterstützt, die nennt sich SUMR Unicode Change Password User 4. Es gibt, glaube ich, irgendwie 4 verschiedene Methoden, mit denen das geht, und 3 davon werden jetzt als unsicher angesehen. Es funktioniert nur noch diese, die ich gerade genannt habe. Ja. Man kann die anderen Methoden wieder aktivieren, je nachdem, wo, auf welchem Weg du halt dein Passwort ändern willst. Ne? Wenn du das irgendwie über irgendeine komische Software machen willst, man kann es wieder aktivieren, außer für die Protected Users. Nur Protected Users dürfen ihr Passwort nur noch mit dieser Methode ändern. Ja.
Was ist denn ein DMSA?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieser DMSA, also sie hatten ja ursprünglich, hatten sie ja den Managed Service Account, einfach MSA, ja. Und dann kamen sie rum mit dem Group Managed Service Account, aber der Unterschied war, dass du eine Gruppe angeben konntest, die diesen Account verwenden durfte,
ein Principle, nicht nur dieses Principle konnte eine Gruppe sein, ja.
Dieses Principle konnte dann eine Gruppe sein, beim ursprünglichen konnte das keine Gruppe sein. Deswegen Group Managed Service Account. Und der DMSA ist der Delegated Managed Service Account.
Ah, versuchen Sie da Ihre Kerberos Delegations irgendwie hübscher zu machen?
Hoffentlich. Ja, das ist ja manchmal ein bisschen Peter. Also gerade wenn du so Domänen übergreifend oder Forest innerhalb eines Forests mit DMSAs ist immer irgendwie hässlich. Also
ich habe ja morgen noch einen lustigen, ich versuche ja morgen mal unseren Zepzester nochmal zum Fliegen zu kriegen in einem Multi-Domain-Forest, weil mir schwant nämlich, dass wir genau das Problem haben, dass der, weil der GMSA in einer Subdomäne lebt, eine Kiste in einer Route nicht so richtig bespielen darf. Aber da sind wir morgen schlauer.
Ja, der DMSA jedenfalls, das hat irgendwas mit der Authentifizierung von diesem Managed Service Account zu tun. Und ich glaube, ich habe so einen Satz gelesen wie, ihr setzt nicht mehr auf Passworte.
Der, also vom ersten Erscheinen von Group Managed Service Accounts in 2012 R2 bis breite Nutzung sind ja so 12 Jahre vergangen. Was ist deine?
Der Managed Service Account, den gibt es ja schon noch länger. Den gibt es ja seit 2008.
Was ist deine Schätzung? Wie lange wird es dauern, bis wir das in der Praxis sehen?
Den DMSA?
Ja.
Also ich würde sagen
10 Jahre, 15
Ich glaube,
Jahre.
Ich würde mich da direkt mal dran begeben, mir das anzugucken. Ich bin ja auch ein großer Fan, überall GMSAs rauszurollen,
genau,
wo es auch
Mal
nur irgendwie geht. Jedes
die
Mal
Reaktion
Diskussion
von Entwicklern über das Gleiche.
Hä?
Was ist das
Was
denn?
Ist das denn? Ja, sorry. Nein, wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es ist sehr, sehr häufig die Reaktion so, haben wir noch nie gemacht, das geht auch nicht. Ich so, warum nicht? Ja, nee, aber ich so, aber es ist nur ein SQL-Server. Machen Sie denn da? Was ist denn ein SQL-Server? Das wird offiziell unterstützt. Ja, haben wir noch nie gemacht. Ich sage, dann versuchen Sie es doch einfach mal. Ich stelle Ihnen den bereit. Ich sage Ihnen, wie Sie den einsetzen. Und dann gucken wir mal. Ja.
Immer dieses neumodische Zeug.
Warum ist das mein Job? Warum ist das mein Job?
Immer dieses neumodische Zeug.
Ja, aber sehr, sehr spannendes Feature fand ich. Also Windows 11 bekommt auch noch in dem ganzen Zusammenhang, bekommt Windows 11 jetzt nämlich auch noch was, nämlich ein eigenes KDC. Das richtig gehört, auf Windows 11, auf Clients bekommt sein eigenes KDC. Und natürlich auf Windows Server
Ja.
Wird es ein eigenes Kanäle geben, und zwar für lokale User. Damit du bei einer lokalen User-Anmeldung Kerberos verwenden kannst.
Ah, weil das wäre ja typischerweise etwas, was dann NTLM ist.
Korrekt. Hm. Ah, ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, nicht so genau gesagt, aber mit dem neuen Windows Server Release hat Microsoft nochmal deutlich gemacht, dass sie NTLM wirklich, wirklich, wirklich loswerden wollen.
Ja, nur dann sollten sie auch wirklich, wirklich, wirklich mal an ihren eigenen Rollen, die sie mitliefern, arbeiten. Und
du denkst jetzt auch wieder am NPS, oder? Ja, ich denke an NPS, sofort an NPS. Ich bin sehr gespannt, ob es den überhaupt noch gibt in 2025.
Ja, da hatten sie ja in 2019, glaube ich, schon gesagt, der ist deprecated und might be removed in future Windows Server Releases.
Ich meine, seit 2019 baut das Ding auch nicht mehr anständig die Firewall-Regeln, die man braucht,
ja,
bei der Installation. Hm. Also offensichtlich kein gepflegtes Feature mehr.
Ja, aber das ist bei so vielen Sachen da der Fall. Ne? Auch dieses ganze, ganze Certificate-Service-Geraffel. Oh, ne? Das ist alles, ja, alles Pain in the ass. Das ist alles alt und ranzig.
Mhm. Und durch was für Reifen du springen musst, um das so einigermaßen sicher zu bauen.
Ja.
Das ist fürchterlich. Ne? Ja. Bin ja mal gespannt, ob es da vielleicht auch ein Facelift gibt. Aber zurück zu, ne, lokale User, KDC auf Windows 11 für lokale User und IACERP. Hast du schon mal von IACERP gehört?
Nee. Was ist das denn?
IACERP steht für Initial and Pass-Through Authentication Using Kerberos. Das erlaubt Kerberos lokal auf einem Computer, auch wenn kein DC erreichbar ist. Das heißt, du siehst einen Server, aber dein DC ist nicht erreichbar.
Ja.
Du möchtest dich an den Server anmelden. Kann kein Kerberos zustande kommen, weil ich selber ja beim DC mir kein Ticket holen kann.
Genau.
Aber es funktioniert durch einen, ja, ich nenne es mal KDC-Proxy auf dem Server dann. Wenn du mit dem Server reden kannst, dann kann der Server mit dem DC reden und holt dieses Kerberos-Ticket für dich. Das heißt,
achso, Moment, das funktioniert aber dann auch nur, der Client erreicht den DC nicht, der DC selber läuft, aber der Server kann den DC erreichen.
Ja, ja.
Das ist ja so immer dieses typische Problem. Eigentlich will, also Ich habe ja direkt wieder so Netzwerk und Tiering. Du willst ja deine Clients eigentlich gar nicht so direkt mit den DCs reden,
ja,
lassen.
Ja, aber das finde ich ja genau deshalb besonders interessant. Dann kannst du ja auch endlich diese ganzen, vielleicht kannst du dann sogar diese ganzen üseligen RPC-Ports dann mal endlich zumachen in Richtung Domain-Controller und so. Das fände ich ein Traum. Also da möchte ich mir, das möchte ich mir gerne, gerne näher angucken.
Oh ja.
IACERP, ne? Also erlaubt Kerberos, wenn kein DC erreichbar ist. Ein Fun-Fact. Wenn du das bei Google reinschmeißt, dann ist der erste Treffer, den du findest, ein RFC.
Oh, ja, gut.
Dieses RFC wurde erstellt von Cisco, Microsoft und der Universität of Washington. Im Jahre, ach, schätz doch mal, schätz einfach mal.
2012.
Ja, nimm mal noch 10 Jahre da weg. 2002.
Fuck me.
Ja. Die Idee ist
Windows
von 2000
war gerade raus. Ja. Ja, wir hatten noch nicht Server 2003.
Korrekt.
Und da hatten sie den Scheiß quasi, eigentlich schon am Start.
Die hatten es schon in der Schublade liegen. 2002.
Oh.
Unfassbar, oder?
Wie viel Leid.
So, du liest das so und denkst, boah, ein geiles neues Feature. Hey, das Licht hat einfach nur ganz dick Staub schon angesetzt und in der Schublade bei irgendwem an Microsoft.
Der Punkt ist ja, also Kerberos ist ja jetzt auch nicht flammneu. Kerberos ist ja auch schon echt alt und abgehangen, ne? Und viele glauben ja auch, Kerberos ist, kommt ja so aus diesem ganzen Microsoft-Umfeld. Nein, Bullshit. Ja, auch, ne? So mit NFS4 oder so kannst du auch Kerberos machen. Das ist echt, das ist nichts Proprietäres von Microsoft, ne? Also,
ja. Also sehr spannend. Das verlinken wir euch dann auch mal.
So, aber wenn sie doch NTLM loswerden sollen, Microsoft hat ja groß angekündigt, Next Generation Active Directory und SMB. Was gibt's denn da dann Neues?
SMB selber hat, glaube ich, gar keinen Facelift erhalten. Aber du hast die Möglichkeit, jetzt NTLM für SMB zu unterbinden. Das ging bislang so granular nicht. Dass du sagen konntest, ich möchte hier den, ich habe hier meinen File-Server und ich möchte gerne, dass hier keine NTLM-Authentifizierung stattfindet. Auf den Shares.
Mhm.
Das kannst du jetzt unterbinden tatsächlich. Plus, sie haben die Firewall-Regel überarbeitet, weil du kennst das alte Spiel, du machst irgendwie einen Share und dann hast du irgendwie so eine Bazillion Ports offen.
Mhm.
NetBIOS-Firewall-Regel fallen jetzt komplett weg. Ne, also
alles, was hier 137, 139, genau.
Die Fallen sind komplett rausgefallen. Es gibt jetzt neue Restricted Firewall-Regeln, die, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wir verlinken den Artikel noch, die dann wirklich nur für diesen Share dann funktionieren. Mhm. Genau, NetBIOS fällt raus, du kannst NTLM blockieren. Es ist dann auch standardmäßig blockiert. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich wieder aktivieren, wenn du unbedingt willst. Aber seien wir doch einfach froh. Ja klar, die eine oder andere Anwendung, wir denken alle zum Beispiel an Print-Server und so ein Kram, wo wir gerne NTLM sehen. Und ich habe noch nie rausgefunden, warum eigentlich. Es ist ein Windows-Print-Server, warum?
Ja.
Wahrscheinlich, weil es ein Windows-Print-Server
sind und so weiter, ist. Ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, wobei da hört man ja auch so aus diversen Ecken, dass Microsoft diesen ganzen Treiber-Geraffel da jetzt den Stecker ziehen will. Ja. Also dass es da halt nur noch einen Unified-Driver gibt und dieses ganze, jeder Hersteller bringt seine eigenen Treiber mit, dass da langsam mal dann der Stecker gezogen wird. Mhm. Ist auch viel besser, ne? Drucken ist eh doof.
Ja, jedenfalls, ne, NTLM soll weg. Es soll wirklich weg. Wir kriegen immer mehr Mittel an die Hand. Und wenn man ehrlich ist, die GPOs zum Blocken von NTLM, die gibt es seit 2008 R2. Hm. Ja.
Ja, das dauert alles, ne?
Ja.
Das dauert alles.
Das dauert einfach alles, klar. Nur, man muss es halt voranbringen. Und jetzt wird's dann, ne, wenn Leute sich das nicht vorher genau anschauen und die Konsequenzen nicht genau kennen und dann irgendwann anfangen mit Server 2025, dann hast das Geschrei groß, weil plötzlich dein Windows-Server 2003 Anwendungs-Server plötzlich können die User da nicht mehr drauf zugreifen und solche Sachen.
Ah, man erlebt schon, das alles, ja. Ich sehe jetzt schon die ganzen Threads auf administrator.de so, oh, ich habe den ersten 2025, nichts geht.
Genau, nichts geht mehr.
Naja, aber es ist ja schon so, ne, wenn man überlegt, als Steve Ballmer den Hut genommen hat und Nadella kam, hieß es ja, ne, Cloud first, Mobile first. Und dafür haben sie jetzt schon immer, also dafür haben sie verdammt lange und halten auch immer noch verdammt lange an diesem ganzen On-Prem-Geschiss fest. Ne?
Wenn sie die Wahl hätten, würden sie das aber wahrscheinlich nicht tun.
Das ist eine interessante Frage. ich glaube, solange sie eine so große installierte Basis haben, kommen sie gar nicht drum rum. Mhm. Also da kannst du ja auch nicht von heute auf morgen sagen, nee, machen wir nicht mehr.
Ja.
Wir haben das von euch gekauft. Ja, machen wir aber nicht mehr.
Ja, aber wenn die Kunden dem Ganzen offener wären, aber ganz ehrlich, wie viele Kunden kennst du, die sagen, kämpfe die überhaupt nicht in Frage, irgendwie so 100% in Azure betreiben?
Das ist eine sehr interessante Frage, eine sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema. Denn jetzt hat Microsoft ja eine durchaus nennenswerte installierte On-Premise-Basis. Ja? Mhm. Und wenn sie ein Interesse daran haben, Cloud first, ja, dann müssen sie den Leuten Brücken bauen, weil unsere ganze schöne Arbeitswelt mit ihrer ganzen IT ist ja nicht alles Cloud-Native und Container und Web-based. Nein. Ja, wenn ihr mal in die ganzen Schmutzecken guckt, findet ihr ganz viele Sachen, die so in der Cloud, TM, gar nicht laufen würden.
Mhm. Ja.
Und der Punkt ist ja auch der, wenn du dich mal unterhalte dich doch mal mit Kunden. Wir haben ja nun diverse Kunden, die Teile ihrer Infrastruktur zum Beispiel bei Azure betreiben. Ja, das ist teilweise sehr punktuell, so, also einzelne Services, einzelne Maschinen für einzelne Use Cases, die da laufen, alles wunderbar. Aber nehmen wir doch mal zum Beispiel unsere eigene Infrastruktur. Ja, früher hatten wir hier bei uns ein paar Räume weiter, ja, da waren 2, 3 ESXer, da liefen VMs drauf, hin und her, und da haben wir ja auch irgendwann gesagt, das wollen wir so nicht mehr. Lass uns das doch alles mal nach Azure schieben. Mhm. Was haben wir denn gemacht damals? Lift and Shift.
Genau, ne? Neu aufgesetzt.
Genau, wir haben einfach Infrastructure as a Service, wir haben quasi in Azure das nachgebaut, was wir on-premise hatten. Mhm. Ja, du hast dein VPN-Gateway, du hast deine VMs da laufen, in den VMs hast du dann wieder deinen Domain-Controller, deinen File-Service, unseren RDS-Host, hin und her. Das ist ja einfach Lift and Shift. Es ist quasi genau das in der Cloud abgebildet, was wir on-prem haben. Mhm. Das mag jetzt für Installationen unserer Größe, und wir haben das ja bei anderen Kunden, die ähnlich klein waren, auch so gemacht. Weil es ist suitable, ne? Es ist, passt halt für diese Größe. Aber was machst du denn, wenn du, und so wie Microsoft das immer denkt, was machst du denn, wenn du so ein Global Player bist?
Mhm. Ja. Ja.
Und da hat Microsoft dann das sogenannte Cloud Adaption Framework for Microsoft Azure den Leuten an die Hand gegeben. Mhm. Ja, was ist das Ganze? Das Ganze sammelt Best Practice, Dokumentation und Tools zusammen an einer Stelle, um Unternehmen und gibt das Unternehmen an die Hand, damit sie eigene Strategien bauen können für den Weg in die Cloud.
Okay.
So. Weil es macht ja keinen Sinn, dass jeder immer bei Null anfängt. Und gerade was dieses ganze Thema Best Practices angeht oder zum Beispiel auch Tools, entweder hast du einen Dienstleister an der Hand, der das ein paar Mal gemacht hat, ne? Oder der Hersteller sagt, okay, ich sammle das mal alles zusammen und stelle euch das mal zur Verfügung. Und das ist ein komplettes Framework, welches auch durchaus verschiedene Szenarien berücksichtigt, wie Unternehmen Workloads in die Cloud verlagern. Und da reden wir auch durchaus von HPC, wir reden von SAP, wir reden von VDI, wir reden aber auch von Hybrid- und Multicloud-Setups, also wenn Unternehmen nur einzelne Teile ihrer Infrastruktur dann in Azure abbilden. Mhm. Und das Ganze hat halt so diverse Phasen in dieser Cloud-Adoption-Journey, also das ist zum Beispiel dann die Strategie. Und da geht es dann vor allen Dingen auch darum, was Unternehmen eigentlich tun müssen, damit so eine Reise mit so einer Migration in die Cloud erfolgreich ist. Das heißt nämlich zum Beispiel, dass man sich im Vorfeld überlegt, warum wollen wir das eigentlich? Warum wollen wir unser Zeug eigentlich nach Microsoft Azure bringen? Mhm. Und was da ganz lustig ist, sie haben da halt auch so ein paar Anti-Pattern mal dokumentiert. Das ist nämlich zum Beispiel die Migration in die Cloud ohne konkrete Ziele. Also warum in die Cloud? Ja, weil es jeder macht.
Ja.
Was sind denn die konkreten Ziele dahinter? Ja, wir wollen Geld sparen. Okay, wenn das dein Ziel ist, dann hat das aber Einfluss auf verschiedene andere Dinge. Ja, oder aber zum Beispiel, dass man ein falsches Operating oder ein falsches Service-Modell hat. Ja, du willst eigentlich Platform as a Service, aber eigentlich brauchst du Infrastructure as a Service.
Ja,
ja. Verstehe. Oder aber zum Beispiel, ist auch ein sehr lustiges Adi-Pattern, wenn die IT selber Cloud-Provider wird, ja, startet immer damit, dass man so ein Cloud-Center of Excellence schafft, was dann so zwischen Business, ja, den Business-Units und Microsoft sitzt, so als Gatekeeper. Nach dem Motto, wenn unsere Business-Units da IT-Services in Azure haben sollen, ja, dann muss ja jemand drauf gucken, ja, dass das auch alles so passt.
Oh.
Ne? Genau. Und auf einmal machst du mit deinem CCOE nämlich genau das, was ja eigentlich Microsoft machen soll, beziehungsweise du willst das ja eigentlich nicht jedes Mal machen, sondern du hast ja einmal eine Strategie definiert, du hast dann einmal diesen Plan entwickelt.
Stimmt.
Einmal diesen Plan entwickelt, wie du in die Cloud gehst, du hast deine Operating-Modelle gemacht, auch sehr schön dabei. Wenn dein bisheriges Operating-Modell halt vorsah, dein Data-Center am Laufen zu halten, ja, so mit, du hast Klima, du hast Strom, du hast Server, du musst Hardware monitoren, du musst Hardware austauschen, ja, das fällt ja weg, wenn du in die Cloud gehst. Und auf einmal hat ja dann deine IT auch ganz andere Aufgaben im Hinblick auf, okay, was müsst ihr denn eigentlich tun, um diesen Bums da am Laufen zu halten? Weil ihr müsst euch ja jetzt nicht mehr darum kümmern, dass die Server alle shiny sind und laufen, sondern das tut ja jemand anderes für dich.
Du musst nicht mehr hingehen und dann einmal im Monat am Wochenende die Dinger runterfahren und mit Druckluft auspusten.
Entschuldigung. Genau.
Nicht, dass wir sowas nie
und da nimmt Microsoft einen dann an die Hand und neben halt diesen Phasen, also Strategy, Plan, Ready und Adopt, gibt es dann eben auch das Ganze nochmal, oder gibt es dann da übergreifend die Themen Governance, Management, Security. Also, ja, das ist, also dieses ganze Thema so Governance und Security, das ist einfach so über alle Phasen hinweg dokumentiert und so weiter. Und das ist sehr, sehr, sehr schön aufarbeitet. Und was ich da auch ganz, ganz geil fand, ist ja dieses, das Thema Landing Zones. Wenn du, oder was ist eine Landing Zone? Das ist halt ein Teil einer Azure-Umgebung, die bestimmten Designprinzipien folgt. Also, dass du es halt über alle Bereiche deines Azure-Deployments konsistent hast, dass es halt wartbar ist, dass es auch wiederholbar ist, ne, ganze Thema so Infrastructure as Code, also Ausrollen von neuen Landing Zones. Du willst ja keinen hinsetzen, der sich dann 3 Tage lang durch das Azure Portal klickt, sondern du willst ja eigentlich nur so mit ein bisschen Terraform sagen oder Biceps und gib ihm und dann wird dann halt das Ganze ausgerollt. Und ein Ansatz ist zum Beispiel, dass du über verschiedene Subscriptions das Ganze unterteilst. Also, dass du zum Beispiel für Identity, für Connectivity und dann auch für die einzelnen Anwendungen, also ich habe dann hier zum Beispiel meine VDI-Sachen, ich habe hier mein ERP-System und so weiter, dass du das über einzelne Subscription trennst innerhalb eines Tenants, innerhalb einer Management Group. Und dann sagst du, okay, guck mal hier, Identity, da wo zum Beispiel meine Key Vaults liegen, da wo meine Domain-Controller-VMs laufen, das befummelt bei mir ja ein eigenes Team und das läuft dann auf eine eigene Subscription, ne, wegen Boundaries und so weiter. Und das gleiche dann nochmal für Connectivity, ne, da läuft dann zum Beispiel meine Azure Firewall und meine Load Balancer zum Beispiel, um Services nach extern zu veröffentlichen. Da laufen zum Beispiel meine VPN-Gateways, die mir meine Sites anbinden und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel eigene Subscription für meine Landing Zones, für meine Applikationen. Wenn du zum Beispiel SAP betreibst, dass du dann eine Landing Zone hast, wo das SAP-Geraffel drin läuft und eine eigene Subscription dahinter, wegen Berechtigung und hin und her und lalala. Und das haben sie sehr, 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 sehr schön rausgearbeitet und geben dir da auch ganz, ganz konkret dann auch an die Hand, wie du sowas hochziehst. Ja, das ist natürlich für Kunden interessant, die das, oder für Unternehmen interessant, die das selber für sich machen wollen, aber natürlich auch für die Dienstleister wie uns interessant, weil sie eben einen Baukasten an die Hand bekommen.
Ja, total interessant.
Ne? Und du klickst das nicht für jeden Kunden zusammen, sondern du kannst sagen, okay, guck mal hier, ne, so könnte man das hochziehen. Und das mag sich jetzt wahnsinnig aufgebläht anhören, aber dumm daher gesagt, wenn du das einmal runtergebrochen hast, in ein bisschen Code, dann klickst du nicht 3 Wochen lang in einem Azure Portal rum, sondern du rollst das einmal aus und hast das dann fertig und machst das auf Knopfdruck wieder.
Verstehe schon.
Und das fand ich also unfassbar viel Stoff. Also wir verlinken das hier auch gerne mal. Natürlich, auch da gibt es dann wieder die Edge-Cases, wie wir. Natürlich, wenn wir das jetzt das nächste Mal so für einen Laden unserer Größe machen, klar, das machst du einmal fertig und dann kannst du das da wieder ausrollen. Und natürlich, wenn der Kunde sagt, ja, ich brauche hier irgendwie so ein paar AVDs, also so ein paar Azure Virtual Desktops, wenn der Rest seiner Welt on-premise bleibt, dann machst du das vielleicht nicht. Aber wenn der Kunde sagt, pass mal auf, ne, der Weg nach Azure ist vorgezeichnet, dann ist das genau der richtige Punkt, wo man halt durchgehen kann, um das halt zu begleiten.
Spannend.
Bekommt natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen
Fahrt bei der gegenwärtigen Situation mit Azure, wahrscheinlich nochmal ein bisschen interessanter für den einen oder anderen. VMware-Kunden.
Ja gut, jetzt ist es ja ganz offiziell, jetzt haben sie ja wirklich auch dann den Free Hypervisor komplett eingestampft.
Ja, es ist tatsächlich gestern im offiziellen KB-Artikel, der sich sehr, sehr, sehr zähneknirschend gelesen hat.
Also
total subjektiv auch geschrieben.
Es gibt da halt so abgesetzt diesen Einsatz, ne? Regrettably, there is currently no substitute product.
Regrettably, ja, also in einem offiziellen Artikel zu schreiben, ja, tut uns leid, aber ne, ich sehe es weg, weil Broadcom wollte das so.
Ja gut, die Frage ist, wen betrifft das wirklich? Ne? Also den Free Hypervisor, den hast du zu Hause halt, aber ich glaube, da hast du mit Proxbox dann doch ein ganz gutes Substitut.
Ja, aber ist halt ne, so eine Community-Sache und zeigt auch nochmal ganz deutlich, was Broadcom so vorhat.
Ja, und ich mein, sie hätten ja auch für den Free Hypervisor eine Subscription mit 0 Euro machen können. Ja, also das wäre aber nee.
Klar, nein.
Nein, wollen sie nicht. Thema vorbei. Jetzt haben wir auch schon Mitte Februar. Das heißt, jetzt kommt ja auch in das ganze Thema nochmal Fahrt rein. Also hier so Partner-Mails dürften wahrscheinlich die meisten durch sein. Yves Senfer von der Comdivision hat heute, hatte ich auf LinkedIn gesehen und auf Twitter habe ich es gesehen, nochmal gesagt, hold on, Leute, ne? Gebt euch selber noch ein bisschen Zeit, auch wenn ihr jetzt irgendwie ganz dringend Zeug verlängern müsst. Wartet ab, weil es wird wohl Trade-In- und Promo-Programme geben, um Perpetual-Lizenzen in Subscriptions umzuwandeln. Also Broadcom hat schon vor, dass auch wenn du noch Perpetual-Lizenzen hast, die noch ein bisschen länger laufen, dir einen Anreiz zu geben, jetzt schon in das Subscription-Programm zu kommen.
Das ist klar.
Na, also dieser vergiftete Apfel, müsst ihr euch überlegen, ob ihr da reinbeißen wollt. Ich bin auf jeden Fall nicht da.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwer interessant findet.
Weiß oder? Ich nicht. Also ich gebe Yves recht, er hat das auch gebetsmühlenartig immer wiederholt, wenn dann solche Sachen dann auf LinkedIn oder sowas kamen oder auch bei Reddit ist das immer wieder eine Frage gewesen. Dann kommen dann Leute um die Ecke und sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Angebot vorliegen und das wird 400% teurer. Und die Frage ist eigentlich immer, okay, wer hat dir dieses Angebot gemacht und wie kommt der an die Preise? Weil die gibt es jetzt noch nicht. Mhm. Also da war natürlich jetzt auch eine ganze Menge Müll bei. Auch da jetzt, ich habe ja viel mit Kunden geredet. Ja, das wird alles sehr, sehr kritisch beäugt. Die Kunden, ist keiner dabei, der nicht irgendwie jetzt sagt, okay, wir müssen zumindest mal einen Plan B erarbeiten. Mhm. Aber da ist keiner dabei, der sagt, alles klar, ne, hier in 3 Monaten
genau, jetzt
muss halt abgeschaltet sein mit VMware. Also die allermeisten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit den Weg gehen, mindestens 1 Jahr das Ganze zu verlängern, um vielleicht sogar 3 und sich dann zu gucken, okay, wohin geht die Reise. Yves hat das auch nochmal sehr schön gesagt, also die Kunden, die bisher halt sowas wie Essentials genutzt haben, Essentials Plus genutzt haben oder ich glaube, er sagt es etwas allgemeiner, Kunden, die halt nicht Visa, nicht Raya und sowas genutzt haben, die finden sich auch in diesem neuen Lizenzmodell einfach nicht wieder. Und ja, das ist möglicherweise auch einfach so gewollt. Schaut mal auf LinkedIn, folgt dem guten Mann. Der hat ein paar sehr, 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 sehr kluge Sachen zugesagt. Relativ viele Videos da aufgenommen in so einer ganzen Serie. Das kann man sich alles mal zu Gemüte führen. Und dann schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Irgendeiner muss immer das neue Novell sein.
Ach ja. Ja, wir sind gespannt. Hast du dich schon aufgeregt die Woche?
Lass mich kurz nachdenken. Habe ich mich aufgeregt? Nee, nicht auf. Also über nichts, was ich hier in diesem Podcast teilen könnte. Höchstens über meine eigene Dummheit. Ich habe mir einen ranzigen Netscaler angelacht. Und dachte mir, das kann ja nicht so schwer sein, den halt dann von 13.0 mit jeder Menge Classic Policy Zeug auf einen aktuellen 13.1 oder 14.1 umzuziehen. Und beim näheren Hingucken und ich mache das dann immer so, dass ich mir dann diese ganze NS-Conf dann mal nehme und dann fange ich halt an, da so die einzelnen Services mal rauszukopieren. Also alles, was immer zur Veröffentlichung eines bestimmten Services gehört, also die Serverdefinition, die Load Balancing Virtual Server und so weiter, das kopiere ich mir dann immer in so gesamte Textfile, habe das dann so unterteilt und kann das dann auch immer so serviceweise umziehen und mir dämmerte dann spätestens nach dem 3. und 4. Service, dass so dieser Dreckskiste so unfassbar viel mehr läuft, als ich eigentlich gedacht habe. Ja, hätte ich mich einfach mal dumm gestellt.
War das die Freitagsgeschichte?
Ja. Mhm. Egal, jetzt muss ich da durch.
Ja, jetzt musst du da durch.
Jetzt muss ich da durch. Aber
Freitag war doch auch.
Letzte Woche Freitag hatte der liebe Falk ja nochmal einen Einblick in sein Proxmox Homelab gegeben und hat uns vor allem wir Leuten ja einen schönen Einblick nochmal in Proxmox gegeben. Das hat er schon mal gemacht. Das war jetzt die zweite Runde für alle Nachzügler, auch mich. Ne? Diesmal konnte ich dran teilnehmen. Also vielen Dank auch nochmal dafür und hatte, glaube ich, angekündigt, das auch auf Wunsch nochmal zu machen. Also das ist schon alles ganz spaßig. Ne? Also wenn ihr das mal einer zeigt, der sich damit auskennt und da auch dann mal auf die Unterschiede dann zu VMware oder zu anderen Sachen eingeht, kann ich jedem nur sagen. Und ja, Proxmox ist definitiv eine Alternative. Also ne, wenn du jetzt sagst, du suchst eine Alternative zu VMware, dann hast du da Nutanix oder dann hast du dann also Nutanix mit AHV und ne, du hast Hyper-V und ja, dann hast du, ich sag mal, generell die KVM-basierten Hypervisor, wie es AHV ja einer ist. Mhm. Du kannst natürlich dann auch dann, ne, rettet, naja, der Open Shift, nein, ja, ja, nein. eigentlich wäre es ja Ref gewesen, aber irgendwas, was KVM macht oder eben Proxmox. Und das kommt halt dem, so wie wir es so als ne, Virtualisierer ja auch in der Vergangenheit immer so kennengelernt. Das kommt, sag ich mal, dem, was Nutanix mit AHV macht und dem, was was VMware mit dem ESXi macht, schon sehr, sehr nah. Plus ein paar sehr geile Features. Also ich fand das mit ne, VM-Replikation und trotzdem Failover fand ich schon ganz ganz smart. Und jetzt ist natürlich spannend, jetzt muss man mal beobachten, wie Veeam mit Proxmox umgeht. Mhm. Da hatten sie ja angekündigt, dass sie sich das mal näher anschauen wollen. Der Proxmox Backup Server macht auf jeden Fall auch schon mal einen sehr, sehr runden Eindruck. Mhm. Und das war ein ganz netter Einblick. Vielen Dank dafür.
Ja, auch von mir danke, auch wenn ich leider verhindert war wieder. Aber der Patrick hat berichtet.
Genau, auf dem kurzen Dienstweg. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
Nö. Noch nicht. Ich war ja auch übers Wochenende in Urlaub im Lost Place.
Genau. Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir doch, waren wir heute mal sehr Microsoft-lastig. Mit viel,
sind wir ja nicht selten.
Fancy Shit. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche.
Danke fürs Zuhören.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.